Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Also was ich selbst letztes Jahr sehr stark lernen durfte und was mich seitdem einfach sehr beschäftigt, ist diese Erkenntnis, dass eben viele Unternehmen, in denen wir so jeden Tag arbeiten, einfach aus einer Zeit stammen, in der Unternehmen eine hohe, wahnsinnig hohe so Planbarkeit hatten. Also so die Siemens dieser Welt, die wussten, in 10 Jahren wird das nächste Kraftwerk in Ägypten gebaut, und so konnten sie halt Pläne machen, konnten diese entsprechend umsetzen und kontrollieren. Und das hat natürlich auch sehr unser Verständnis von Lernen und von Entwicklung geprägt. Aber heute sagen all diese Unternehmen, Siemens, Bosch bis zu einem Trumpf, wir können maximal noch 2 Jahre planen. Und ich glaube, das ist spannend, weil das eben auch unser gesamtes Verständnis von Karriere, von Entwicklung, von Lernen einfach sehr auf den Kopf stellt. Von etwas, was eben nicht mehr so zentral, planerisch etc. abläuft, sondern was eigentlich nur funktionieren kann, auch in der Geschwindigkeit, in der sich die Themen drehen, wenn jeder dafür mehr Eigenverantwortung übernimmt. Und ich glaube, das ist was, wo ich hoffe, dass noch mehr Leute irgendwie das auch für sich so erkennen, dass da eine Riesenchance auch drin liegt, Gestalter seiner eigenen so Entwicklung noch mehr zu werden und nicht darauf zu warten, dass irgendwie jemand zu einem kommt und wie in der Schule der Lehrer sagt, was man als nächstes lernen soll, oder der Chef einem sagt, was man als nächstes lernen soll, sondern man wirklich dafür selbst so die Verantwortung übernimmt.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich hoste das hier seit 2018 und darf mit mutigen, neugierigen und vor allen Dingen optimistischen Menschen über die Zukunft der Arbeit sprechen. Ich bin Vater von 3 Töchtern, meine mittlere Tochter hilft hier so ein bisschen mit und spricht das Intro ein, und meine Gäste und Gästinnen dürfen ihr im Gegenzug erklären, was sie so machen. Die Menschen, mit denen ich hier sprechen darf, sind sehr, sehr unterschiedlich, das macht's für mich auch aus. Dieser Podcast lebt von den unterschiedlichen Perspektiven, die es auf die neue Arbeitswelt gibt. Aber was sie alle verbindet und was auch mir wichtig ist, ist eben die Idee, dass wir die neue Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten. Und ich freue mich riesig, dass heute ein Mann bei mir ist, der das Thema Learning Design als Future Skill nicht nur gut beherrscht, sondern uns auch gut erklären kann, wie wir mit einer anderen Haltung in dieser unsicheren Zeit erfolgreich sein können. Er berät die größten Unternehmen Deutschlands, und wir reden heute über seine besondere Story. Moritz Ettel ist bei mir, Gründer von Forever Day One. Wir schauen in seine Story, die mit interessanten Stationen zu tun hat. Unter anderem war er am Hasso-Plattner-Institut. Ihr erinnert euch, Hashtag Design Thinking. Er war bei Gruner und Jahr und Bertelsmann und hat dort schon einiges auf die Beine gestellt. Mittlerweile ist er mit Forever Day One auch ganz gut unterwegs. Sie sind mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem HR Excellence Award und dem Europe Digital Communication Award für die Innovation des Jahres. Und er ist außerdem Teil der Taskforce der Bundesregierung gegen den Fachkräftemangel und Host von Good Morning L&D. Wir reden also über Future Skills, Learning und Development und die Frage, wie Unternehmen jetzt eine neue Lernkultur etablieren können in dieser schwierigen, fordernden Zeit. Viel Spaß mit diesem Podcast, den wir in Berlin bei Moritz aufgenommen haben. Und bevor wir da reinspringen, meine Bitte an euch, abonniert diesen Podcast, denn ihr verpasst sonst schnell mal eine Folge. Ich gebe Vollgas, dass hier immer hohe Qualität am Start ist mit guten Menschen, die gute Ideen zu teilen haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Ihr könnt ihn auch gerne bewerten mit ein paar Sternen in eurer Podcast-App. Und wenn ihr es weiter sagt. Jetzt freue ich mich aber erstmal, diesen Podcast mit euch teilen zu können. Viel Spaß mit Moritz Ettel. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Moritz heute zu Gast ist. Besser gesagt, bin ich zu Gast bei dir.
Ja, herzlich willkommen, Gabriel. Wo sind wir denn hier? Ja, wir sind in unserem Büro bei Forever Day One in Berlin, Möckernstraße, also Kreuzberg, direkt am Viktoriapark. Ein altes Industriegebäude, so ganz, ganz klassisch kann man sagen. Das war mal eine Lampenfabrik, habe ich mir sagen lassen, vom Hausmeister. Und finde die Vorstellung eigentlich ganz schön. Also, dass hier so die Lichter angingen oder Lichter gemacht wurden.
So wie die Ideen.
Genau, so ein bisschen. Ja, ich finde es immer gut zu wissen, wo man eigentlich wirklich so ist und wo man steht. Und ja, und wir haben uns das hier echt schön gemacht und schätzen das sehr hier.
Wir haben uns extra verabredet, dass wir das hier vor Ort aufnehmen, weil Raum macht ja auch immer was, ne? Also es wirkt sich aus.
Voll.
Ich nehme auch an, der wirkt sich auf dem Podcast positiv aus.
Ja, der wirkt sich auf dem Podcast positiv auf, der wirkt sich auf ein Team positiv aus und der wirkt sich auch auf Lernen aus. Das ist ja unser großes Thema, da sprechen wir auch drüber. Mhm. Wir sprechen auch häufig vom Raum so als dem dritten Pädagogen. Der produziert Verhalten. Wenn ich in einen Vorlesungssaal komme, dann ist klar, dass halt das Verhalten zurücklehnen und zuschauen ist. Und wir glauben halt, dass das nicht mehr so das Lernen der Zukunft unbedingt widerspiegelt. Und ja, und von daher würde ich auch sagen, hat so ein Raum Einfluss auf alles, was wir tun.
Ich habe ja eine Einstiegsfrage hier im Podcast. Meine mittlere Tochter Mathilda spricht ja das Intro ein. 11 Jahre ist sie mittlerweile. Und auch dich würde ich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst.
Wow. Ja, Mathilda, ich bin Moritz. Ich habe ein Unternehmen gegründet und wir helfen Menschen, wieder Spaß am Lernen zu finden, neue Wege so im Lernen zu gehen. Ja, so dass quasi sie auf ihrer Arbeit richtig viel Spaß am Lernen haben, neugierig sind und auch die Schule das hinbekommt, dass es quasi Spaß macht. Also sie geht, schätze ich, zur Schule und wird irgendwie ja auch Berührung mit Lernen haben. Das kann positiv und negativ sein. Mhm. Für die meisten Menschen, bei erwachsenen Menschen, mit denen wir dann so zu tun haben, ist es nicht so eine positive Erinnerung. Und gleichzeitig ist es aber so dringlich und so gebraucht in einer Zeit wie jetzt, wo sich alles so schnell verändert. Also ich würde ihr sagen, Mathilda, mein Job ist Eltern oder erwachsenen Menschen wieder Spaß am Lernen zu machen.
Hast du denn schon als Kind gern gelernt? Bist du gern zur Schule gegangen?
Ich bin da hingegangen, würde aber sagen, dass ich da sehr so mein eigenes Ding gemacht habe. Also ich glaube, ich habe immer gesagt, ich habe da am meisten gelernt, wo nicht Unterricht war. Also irgendwie in Schul-AGs, in der Schulband, die wir organisiert haben, so mit der Schülervertretung, wo wir Sachen organisiert haben, Jugendfreizeiten, Hockeycamps irgendwie, also organisiert haben, also Theaterstücke einstudiert haben, selbst geschrieben haben, also überall da, glaube ich, habe ich am meisten so gelernt und auch Spaß am Lernen gehabt, aber ich glaube, ich war schon auch ein Kind, dem es schwer fiel, einfach im Zimmer, also im Klassenzimmer so still zu sitzen und die ganze Zeit zuzuhören. Ich glaube, das fand ich schon irgendwie langweilig, ja.
Und dann dieses bitte auswendig lernen bis.
Genau. Also so dieses, yo, wir trainieren jetzt alle mal unseren Muskel des Erinnerns und
ja. Danach den des Vergessens.
Genau. Und dann kam irgendwie jetzt irgendwie, klar, die KI und irgendwie ChatGPT um die Ecke und spätestens dann haben, glaube ich, viele gemerkt, das braucht noch ein paar andere so Skills im Leben, neben Erinnern.
Wo kommst du denn her und was hat dich so geprägt beim Aufwachsen?
Ich komme aus einem Dorf, das heißt Mittelbuchen, zum Speckgürtel von Frankfurt, also zwischen Hanau und Frankfurt. Ich glaube, was mich da geprägt hat am meisten, ich glaube, auf der einen Seite, dass wir so den Luxus hatten, am Feldrand gelebt haben, also zu haben. Ich war viel draußen in der Natur. Ich war so eines der Kinder, das, glaube ich, so als erstes immer die Gummistiefel voll hatte, was irgendwie als erstes irgendwie irgendwo auf dem Baum war. Also einfach viel, viel so Blödsinn auch, glaube ich, als Kind und dann auch als Jugendlicher gemacht hat. Und neben dem, so diesem Draußensein, mit Freunden draußen einfach zu spielen, hat mich, glaube ich, am meisten so das Theaterspielen früher geprägt. Wir hatten das Glück in der Gemeinde, dass wir einen Theaterpädagogen hatte, der dann so aus der Krippenspielgruppe eine Kindertheatergruppe gemacht hat und wo man dann so als Hirte mal angefangen hat, hat man dann irgendwie so auf einmal einen Sommernachtsgemeinde. Genau, hat man dann auf einmal so einen Sommernachtstraum irgendwie gespielt.
Wir waren ja auch in der Kirchgemeinde und da gab es ja immer schon viele Jugendangebote.
Ja.
Und auch natürlich sowas wie Ehrenamt, einfach Leute, die gesagt haben, wir wollen jetzt für und mit den Kindern was machen, das ist schon toll.
Ja, also ich glaube, das davon brauchst du noch viel mehr. Also, weil wenn ich jetzt so auf mein Leben schaue, da glaube ich viele Sachen gelernt habe, Fähigkeiten gelernt habe, die mir heute im Leben so, glaube ich, mit am meisten geholfen haben. Die habe ich jetzt nicht unbedingt dann in der Schule gelernt, sondern halt dort in dieser Gemeinde und in dem, also mit dem Theaterspielen.
Was wolltest du werden?
Ach,
Schauspieler?
Ja, ich glaube manchmal, also ja, manchmal frage ich mich, was wäre gewesen, wenn ich zu diesem so kreativen Ausdruck, ich glaube, an dem ich viel Spaß hatte als Jugendlicher, habe ja auch gesagt, Musikband, Schulband, wir haben auch selbst dann Stücke geschrieben und so. Manchmal frage ich mich, was aus mir geworden wäre, wenn ich diesen Weg mehr so eingeschlagen hätte, und scherze auch immer so ein bisschen, vielleicht dann irgendwann so Thomas Gottschalk beerbt, weil wir hätten das, zumindest gibt es manchmal so optische Ähnlichkeiten. Der hat ja mal als Radiomoderator angefangen, mhm, und ja, also sowas in so eine Richtung hätte ich also sehr gerne gemacht.
Aber dazu kam es nicht.
Genau, dazu kam es nicht, weil ich glaube, so ein bisschen die Vernunft gesiegt hat, auch meine Eltern, die damals so dieses Konzept bei Freunden vom dualen Studium irgendwie so erlebt haben und dann meinten, hey, das passt doch ganz gut zu dir, du bist doch jemand, der gerne irgendwie sowas einfach macht. Und dann habe ich tatsächlich mich auch auf viele duale Studiengänge so beworben und bin dann bei Bertelsmann gelandet, ein Medienunternehmen mit Sitz in Gütersloh, einfach weil ich dachte, da bin ich mit so diesem Theater-Background und Musikthemen irgendwie ganz gut eigentlich aufgehoben. Und habe das dann auch gemacht und es war, glaube ich, eine sehr prägende Zeit, also auch wahnsinnig intensiv. Man hat viel gearbeitet, studiert. Montags und samstags war Uni, der Rest der Zeit war man in Projekten. Und es war aber eine spannende Zeit, weil das so die Zeit der Digitalisierung war, wo auf einmal junge Menschen, die mit den digitalen Medien groß geworden sind, auf einmal auch viel Verantwortung übernehmen konnten. Und ich konnte dann schon während des Studiums so eine Art Startup im Konzern gründen, mhm, was so die Vision hatte, so eine Art LinkedIn für Schüler und Studierende zu werden. Mhm. Also mit so einem Gero Hesse, das war mein erster Chef, den ja auch einige so in der HR-Szene kennen. Ja, liebe Grüße,
war ja auch schon zu Gast. Da ja, haben wir uns viel über Musik unterhalten.
Ja, das hat er damals schon gehört, während wir dann irgendwie damals manchmal auch in so nächtlichen Touren noch von irgendwelchen Terminen, weil die Bahn ausgefallen ist, im Auto saßen. Genau, dann bin ich auch in den Genuss seines Musikgeschmacks gekommen.
Hat er die Klampfe rausgeholt.
Das ist so ungefähr. Ja, aber genau, aber das war so mein Anfang.
Erzähl mal von dem internen Startup. Weil ich habe heute gerade auch wieder davon gehört, von der Idee oder den Möglichkeiten, ein internes Startup zu gründen. So vor 20 Jahren hat man darüber ja noch nicht so viel gesprochen.
Ja. Am Ende ist es, glaube ich, ein Weg, Innovation in großen Unternehmen zu realisieren. Und der hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, die großen Vorteile sind natürlich, dass man auf all sozusagen den Assets, die so ein großes Unternehmen hat, aufbauen kann. In unserem Fall war das natürlich ein großes Netzwerk aus Kunden, viel HR-Know-how, ja, auf der anderen Seite, klar, hat man natürlich dann bestimmte Herausforderungen, wenn es um bestimmte, weiß ich nicht, Einkaufsprozesse oder überhaupt Controlling-Prozesse ging, wo man natürlich dann sehr viel auch so administrative Sachen hatte, die man berücksichtigen musste. Aber ich glaube, in Summe war das für Bertelsmann ein Gewinn, und war aber auch, glaube ich, nur als solcher möglich, weil eben auch so Menschen wie Gero da wahnsinnig unternehmerisch agiert haben und auch teilweise gegen ihre eigene so Incentivierung solche Sachen gemacht haben, weil man natürlich auch viel investieren musste und viel lernen musste. Und das war, glaube ich, mein großes Glück im Nachgang, weil wir in diesem Kontext so viel ausprobieren konnten, so viel machen konnten und es wenige Leute gab, die es besser wussten. Und das war halt ein wirklich toller Start, aber auch einer, der echt sehr intensiv, arbeitsintensiv war, aber jetzt war man natürlich in Gütersloh und da ging jetzt auch nicht so viel Studentenleben. Aber da habe ich viel gelernt. Also und dafür bin ich auch Gero sehr dankbar und er weiß das auch.
Welchen Skill hast du da gelernt in der Zeit?
Ich würde sagen, diesen Skill, etwas zu unternehmen, den ich vielleicht auch als Kind und Jugendlicher schon hatte, ne, mit, hey, komm, bauen wir einen Staudamm, bauen wir eine Bude.
So ein Abenteuer eigentlich.
Ja, genau. Also in dem Sinne, so wirklich Unternehmen, so etwas zu unternehmen, konnte ich dort jetzt übertragen in so diese, ja, Geschäftswelt und Unternehmenswelt, und hatte dann insbesondere mit Gero jemanden, der mir das sehr auch vorgemacht hat und vorgelebt hat, auch gerade in Bereichen, in denen auch ich, glaube ich, bestimmte Stärken habe oder bestimmte Skills, die mich auch auszeichnen, wie zum Beispiel Kunden zu begeistern, überhaupt Menschen für eine Idee zu begeistern, einzunehmen, und so Visionen zu entwickeln und mutig damit zu sein, raus in die Welt zu gehen, die zu vertesten, dafür Feedback einzusammeln, und das dann aber auch irgendwie zu übersetzen mit einem Team in ein Produkt. das sind alles so Dinge, die ich in der Zeit, glaube ich, lernen durfte und vor allem auch meine Rolle darin. Und genau, und das hat mich sehr geprägt.
Was ist aus dem Startup geworden?
Na, wir haben das dann mit Employure, die so mein Praktikum.de gemacht haben und Ausbildung.de, wahrscheinlich so die bekannteste Plattform, haben das dann zusammengeführt durch eine Akquisition, damals noch mit Gruner und Jahr, die das auch unterstützt haben. Und das war, glaube ich, sehr clever, weil ich glaube, Employure einfach mit zum Beispiel Ausbildung.de sehr gut war, was so den Endnutzer anging, also Schülerinnen, Schüler, Studierende. Und wir, glaube ich, mit unserer Lösung sehr gut darin waren, wie wir eigentlich so große Unternehmenskunden an solche Themen heranführen, wie damals noch Employer Branding, Talent Management. Das waren eher neuere Themen auch damals. Und so hat dann so konnten wir, glaube ich, so eine ganz gute Win-Win-Situation draus machen. Und dann sind diese Plattformen in diesen Plattformen von Employure aufgegangen.
Hast du mal irgendwann über Karriere nachgedacht?
Ja. Also damals bestimmt, ich meine, dieses
mit
ganze Umfeld.
Mit Zielen richtig? Und
mit Zielen weniger, ich glaube, eher so mit Träumen. Also ich glaube, so Träumen im Sinne von, hey, wie stelle ich mir mal später vor, so das, wenn ich wie ist es, wenn ich groß bin? Also was mache ich dann? Wer will ich dann so sein? Und das ist auch ein Prozess gewesen, weil ich natürlich in dieser Bertelsmann-Welt dann ein Modell so vorgelebt bekommen habe. Dann bin ich aus der Bertelsmann-Welt so in diese Berliner Startup-Welt gegangen. Da hat man ein anderes Bild vorgelebt bekommen. Und ich glaube, jetzt heute bin ich an so einem Punkt, wo ich das, glaube ich, angefangen habe, so weit so auseinander zu sortieren, dass ich so für mich erkenne, was will ich eigentlich? Weil am Ende ist ja Erfolg immer so das Erreichen von selbstgesteckten Zielen. Ja. Und ich glaube, ich bin häufig dann doch den Zielen anderer so hinterhergelaufen. Ja.
Hat ja auch viel mit Vorstellungskraft zu tun.
Voll.
Und da, wo es eben keine Role Models gibt oder keine Geschichten, da fällt es natürlich schwer, sich etwas vorzustellen. Also hier im Podcast darf ich natürlich mit vielen Menschen sprechen, die was ausprobieren, die in neue Räume gehen oder die etwas aufbauen. Vielleicht bricht es wieder zusammen, aber die sind dann manchmal die Ersten gewesen, die es halt aufgebaut haben und irgendwas lernt man dann schon draus. Aber dieses einfach mal machen führt ja genau zu unserem Hauptthema auch, zu dem Lernen. Und du wolltest dann offensichtlich dich auch nochmal weiterentwickeln und noch mehr kennenlernen und bist dann, wie du schon gerade gesagt hast, nach Berlin, ja?
Ja, genau. So ein bisschen würde ich sagen mit Hilfe vom Hasso-Plattner-Institut und der School of Design Thinking. Das war so der Schritt, der mich dann vollkommen überzeugt hat, quasi bei Bertelsmann zu kündigen, was ich damals so dachte, so die schlimmste Entscheidung überhaupt war. Und dann habe ich an der D-School studiert, dann dort auch angefangen zu arbeiten, deren Executive Education Programme mit aufzubauen. Und dann war ich hier in Berlin und die D-School, ich meine, Dark Horse war ja auch schon hier im Podcast.
Kannst du aber gerne nochmal zwei Sätze zu sagen. Wird vielleicht nicht jeder drüber Bescheid wissen.
Ja, ich glaube, dieses Thema Design Thinking haben die meisten schon gehört und kennengelernt, vielleicht sogar als eine Methode, Kreativtechnik, Innovationstechnik. Ich glaube, das, was an der D-School passiert ist, glaube ich, verbinde ich immer eher so mit dem, was auch so die Gründerväter, glaube ich, von dem Design-Thinking-Thema, die Kelly-Brüder, Gründer dieser, ja, sagenwohnenden Kreativagentur IDEO, also David Kelly war, glaube ich, der einzige Designer, mit dem Steve Jobs gearbeitet hat, der nicht bei Apple gearbeitet hat und so, also es waren...
Johnny Ivey war ja ein Deutscher, ne?
Das auch, ja. In jedem Fall, D-School oder Design-Thinking für die Kelly-Brüder und auch für mich, lässt sich eigentlich am besten zusammenfassen in diesem Begriff kreatives Selbstbewusstsein, Creative Confidence, so heißt auch das Buch von dem David Kelly. Und das bedeutet eigentlich, dass man als Mensch lernt, die Angst abzulegen, davor kreativ zu sein. Und das ist etwas, das fängt an im wahrscheinlich Kindergartenalter, wenn man etwas malt und jemand einen fragt, hey, was ist denn das? Und dann sagt man, das ist ein Pferd. Und dann guckt die Person einen mit verzogenem Gesicht an und sagt, was, das ist doch kein Pferd.
Das habe ich ja immer mit meinen Kids gestern kam auch unsere jüngste Frieda, 6 Jahre, hat ein Bild gemalt und gab mir das. Ich muss dann immer gucken, wie ich es halte, weil ich ja nie genau weiß, ob ich es falsch herum halte. Und dann lasse ich mir das erklären und dann ergibt das natürlich auch mit einmal Sinn, so wie sie mir das erklärt. Aber es erschließt sich natürlich mir nicht sofort. Deswegen ist es natürlich schön, ich bremse sie da auch gar nicht und kritisiere sie da auch gar nicht. Und genau das ist ja das Schöne, dass Kinder das einfach noch so machen und nicht viel Angst haben, dass es falsch sein könnte, ne?
Genau. Nur ich glaube, die wenigsten haben wahrscheinlich dann vielleicht so verständnisvolle irgendwie Menschen an ihrer Seite. Schule kann man auch ein großes Fragezeichen hintermachen, wie verständnisvoll oder fördernd das dann ist. Ich glaube, was bei den meisten passiert, ist, dass sich eher sowas einstellt und glaube, ich bin eigentlich gar nicht kreativ. Und das haben eben auch die Kelly-Brüder damals so ein bisschen entdeckt und haben deshalb sich überlegt, wie kann ein Prozess aussehen, der in kleinen Schritten Menschen eigentlich daran führt, so ihr kreatives Selbstbewusstsein zurückzufinden oder zurückzugewinnen. Und das ist eben der Design-Thinking-Prozess für sie. Und das ist auch das, was in der D-School für mich vor allem passiert ist, dass ich da eigentlich rausgegangen bin mit noch vielen anderen in einem ähnlichen Alter, mit so einem Glauben, hey, ich kann eigentlich also jedes Problem der Welt lösen, egal wie komplex es ist, egal wie verworren es ist. Ich habe das kreative Potenzial in mir, ich kenne die Methoden, die Werkzeuge und kann eigentlich jedes Problem in dem Sinne irgendwie darauf eine kreative Antwort, eine kreative Lösung finden. Und das war schon ein wichtiger, auch nochmal so Wendepunkt, nachdem ich jetzt so aus dieser Corporate-Welt kam von Bertelsmann, so auf diesen so Corporate-Schienen irgendwie schon so fest aufgegleist war, war das irgendwie nochmal so ein Moment des Freidrehens und des Freibrechens und dieses, hey, was will ich denn eigentlich wirklich, wirklich machen? Ne? Also so Friedrich Bergmann in dem Sinne. Also das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen, wenn die D-School nicht gewesen wäre.
Ich glaube auch, genau, diese eine New Work-Frage, die hat ja auch erstmal damit zu tun, herauszufinden, was man nicht will, ne?
Ja.
Man kann ja gar nicht sofort wissen, was man will.
Klar.
Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass hier jemand zu Gast war, der gesagt hat, ich wusste von Anfang an, was ich will. Das ist ja auch, muss ja auch gar nicht sein, ne?
Das geht auch gar nicht, weil man weiß ja gar nicht, was es alles gibt.
Und es ist ja auch okay, wenn man mehrere Sachen will oder zu unterschiedlichen Phasen im Leben auch andere Dinge einem wichtig sind. Aber wichtig ist immer, dass man sich weiterentwickelt, finde ich.
Voll. Und das war, glaube ich, auch immer so mein oberstes Maxim, so dieses, also ich habe mich immer für den Job, immer für das Projekt entschieden, wo ich irgendwie mehr lernen kann, wo irgendwie mehr Neues war. Und klar, und dann ist es viel auch ausprobieren und gucken, in welchen Kontext, in welche Rolle irgendwie passe ich mit dem, wer ich bin, was meine Stärken sind. Und genau, und das ist, glaube ich, ein Prozess, der immer so weitergeht, glaube ich, oder im besten Fall immer so weitergeht über so ein Leben. Nur, dass man wahrscheinlich im Sinne so der Annäherung sich immer nähert, immer mehr nähert dem, wo einem, ja, die Arbeit Spaß macht, man seine Stärken ist, vielleicht dadurch Dinge einem auch leichter fallen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach in der heutigen Zeit, weil sich eben die Arbeit so schnell verändert und die Jobs vielleicht sich auch so schnell verändern, was aber halt auch zeigt, dass dieses Thema Lernen und sich weiterentwickeln eben längst nicht mehr so ein Ding ist, was man halt mal am Anfang seines Lebens macht mit der Ausbildung, die man dann ausgelernt hat oder dem Studium, was man dann abgeschlossen hat, sondern einfach immer weitergeht. Und das sind zwei sehr andere Verständnisse von Lernen und auch zwei sehr unterschiedliche so Praktiken zu lernen.
Das sage ich auch immer meinen Kindern, Papa muss auch lernen. Absolut. Die immer keinen Bock haben auf Hausaufgaben.
Ja.
Aber das hängt ja natürlich damit zusammen, dass sie das nicht gewählt haben. Mhm. Das ist ja der Unterschied.
Ja.
Wenn man etwas wählt, so wie du das ja auch getan hast, dann geht man da rein, weil man hoffentlich ein Interesse hat. Und deswegen frage ich mich natürlich auch manchmal, was könnten wir eigentlich auch den Jugendlichen geben oder wie könnten wir ihnen helfen, dass sie nicht das Gefühl haben, ich muss hier in irgendeinen dieser ausgetretenen Pfade gehen, sondern ich kann vielleicht irgendwie selber so ein bisschen schauen, weil viel fällt weg und Neues entsteht. Was würdest denn du machen, wenn du jetzt mal mit einer Schulklasse arbeiten würdest? Wie würdest du mit denen starten?
Das, also eine spannende Überleitung auch so jetzt mit Blick auf diese chronologische Erzählung, weil ein Teil von der Reise von Forever Day One war auch immer die Exploration, also raus in die Welt zu gehen und von so diesen Frontrunnern der New Work Bewegung, aber auch New Education Bewegung wirklich aus erster Hand zu lernen. Und ich glaube, der Ort, der uns und mich da am meisten inspiriert hat, war eine sehr innovative Schule in San Francisco, die Bright Work School. Und da musste ich jetzt eben direkt dran denken, also was würde ich mit der Klasse machen? Mhm. Ich würde wahrscheinlich an diese Schule gehen. Mhm. Und was zeichnet diese Schule aus? Man muss sich so ein bisschen vorstellen, also wenn man in diese Schule kam, damals war sie noch in so den Warehouses und den Piers in San Francisco. Und wenn man da reinkommt, dann sieht das eigentlich aus wie ein Bauhaus, kann man schon fast sagen. Überall gibt es Material, überall gibt es Werkzeuge. Und dann, was darin passiert, sind Projekte. Also das heißt, Kids und Jugendliche arbeiten an Projekten, die sie selbst verantworten. Das kann zu einem gemeinsamen Thema sein. wie zum Beispiel Wasser, und dann ist es aber eben die Gruppe selbst und die Schülerinnen und Schüler in Teams, die eben entscheiden, was genau jetzt eigentlich das Problem ist oder das Projekt, an dem sie darin arbeiten wollen in dem Themenfeld. Und
man involviert sie, ne?
Das ja, also sie haben, wie du eben gesagt hast, man hat diese Verantwortung, es ist, also Projekten, ne, also gibt's ja auch einen tollen Professor am MIT, der das in diesem Life from Kindergarten Buch ja auch beschrieben hat, mit diesen vier P's, also Project, Peers, Passion und Play, also den vier Elementen, die wir eigentlich brauchen, um eben etwas zu entwickeln oder vielleicht sogar auch etwas zu leisten. Und genau diese Komponenten sind da so erlebbar und so spürbar gewesen. Da war eine Energie in diesen Peers. Das war der Hammer. Also der Gründer Gerber Tully von dieser Schule hat auch immer gesagt, sie reiten immer auf so diesem schmalen Grat, und wenn das zu sehr tippt, dann könnte man meinen, da ist einfach Chaos. Aber andererseits ist da einfach eine wahnsinnige Energie drin gewesen und alle waren so extrem involviert und so leidenschaftlich. Und das war auch, glaube ich, der Ausgangspunkt, wann er sich entschieden hat, eine Schule zu gründen, weil er immer mit seinen Kids so Freizeiten organisiert hat, wo sie dann auch Projekte gemacht haben. Also so dieses, hey, wir bauen jetzt irgendwie ein Schiff und wollen von A nach B irgendwie über ein Wasser kommen und ihr müsst trocken das Team darüber bringen. Es gibt keine Anleitung, es gibt Werkzeuge, es gibt Material. Und ihr müsst den Weg selbst finden. Und in so einer Projektphase hat dann eine Schülerin zu ihm nur gemeint, hey, also sie hätte noch nie in ihrem Leben so hart gearbeitet und noch nie so viel Spaß dabei gehabt, könnte so nicht Schule sein. Und das war so der Auslöser, warum er dann gesagt hat, er möchte diese Schule gründen. Und nur um nochmal auf deine Frage einzugehen, am Ende, genau, es geht um Projekte, es geht darum, praxisnah zu lernen, es geht dafür, also darum, nicht irgendwie für den Mülleimer zu lernen, weil man irgendwie ein Blatt ausfüllt, was dann eigentlich eh keinen mehr interessiert, sondern es geht darum, wirklich etwas zu schaffen, was Relevanz hat, und das kann man eben gut in Projekten. Es geht darum, das nicht alleine zu machen. Wir sind keine Inseln, sondern wir sind ja eine Gemeinschaft und dementsprechend auch die Sozialkompetenzen damit auch irgendwie zu trainieren. Ja, und es geht darum, das halt mit einer gewissen Leidenschaft zu machen, die einfach nur dann entsteht, wenn man sich, wie du auch gesagt hast, selbst dafür auch entscheidet. Und meine große Beobachtung war halt, dass da eben Kompetenzen vermittelt werden, statt einfach nur diese Kompetenz zu erinnern, wie wir vorhin ja auch hatten, werden da Kompetenzen eben trainiert, wie Probleme zu lösen, kreativ zu sein, im Team zusammenzuarbeiten, durchzuhalten, auch wenn es mal nicht klappt, wenn Plan A, Plan B nicht klappen, auf einen Plan C zu kommen. All diese Kompetenzen, von die wir gerade rauf und runter beim World Economic Forum in diesen Future Job Reports lesen können. Und ich glaube, das war für mich dieser große Aha-Moment, dort zu stehen und diesen Unterschied zu erkennen zwischen, so werden diese Kompetenzen vermittelt und dass das halt ein komplett anderer Modus ist, als das, was wir halt in einem Hörsaal oder in einem typischen Klassenzimmer so erleben, wo halt vorne der Lehrer steht und frontal irgendwie für 45 Minuten dir irgendwie ein Thema sozusagen sendet und du davon möglichst viel erinnern musst und dann belohnt wirst dafür mit einer guten Note. Und das hat einfach so wenig mit einer Vorbereitung auf das Leben zu tun und ich glaube, erst recht nicht mit Blick auf eine Vorbereitung auf zukünftige Jobs, in denen es ja immer mehr auch darum gehen wird, eben Probleme für Lösungen zu finden, die noch nicht so auf der nächsten Seite im Buch stehen. Mhm.
Aber für dich stand dann wahrscheinlich fest, Konzern wird's nicht werden.
Genau, also es gab dann erstmal kein Zurück mehr nach der D-School, im Gegenteil, sondern das war irgendwie eine tolle Zeit, muss man auch fairerweise sagen, wo dieses Design-Thinking-Thema natürlich auch sehr en vogue war. Und alles schrie danach, sich selbstständig zu machen. Und das
war dann,
das war 2017, müsste es gewesen sein. Und das habe ich dann auch gemacht mit Freunden zusammen, die ich auch in der D-School größtenteils kennengelernt habe. Haben wir dann ein Unternehmen gegründet, was eben jetzt heute Forever Day One ist. Und damals ging das wirklich halt so bilderbuchmäßig bei mir in der WG, quasi ein Tisch vorm Bett mit vier Stühlen und dieser Frage los.
Zusammen in der WG?
Das war quasi, waren dann immer bei mir zu Gast, und das ging halt wirklich so mit dieser Frage los, was wollen wir eigentlich machen, was begeistert uns eigentlich wirklich,
und ihr habt also die Situation als Problem genommen und mal überlegt, was machen wir jetzt damit?
Voll. Und sind dann eben bei dieser Frage gelandet, wie sieht denn so die menschliche Zukunft der Arbeit aus? Und mit dieser Idee, wir wollen diese Zukunft der Arbeit mitgestalten. Und ich glaube, je mehr wir uns mit der Zukunft der Arbeit beschäftigt haben, desto mehr sind wir auf das Thema Lernen gekommen und dass Bildung sich verändern muss und Lernen sich verändern muss in Unternehmen. Wir haben immer viel auch mit großen Unternehmen in so Transformationsprojekten auch gearbeitet und da haben wir das dann auch ein Stück weit gesehen und so kam das dann immer mehr zusammen. Auf der einen Seite waren eben so am einen Ende des Spektrums waren diese Explorationen, diese Reisen, diese Videodokumentation, die wir gedreht haben rund um die Zukunft der Arbeit und Bildung, wo wir so innovative Schulen unter anderem gesehen haben, wie die in San Francisco, von der ich eben erzählt habe, und gemerkt haben, dass Lernen eine ganz neue Bedeutung, eine ganz neue Rolle eigentlich so bekommt. Und auf der anderen Seite haben wir in großen so Transformationsprogrammen mit teilweise auch sehr klassischen Unternehmen gemerkt, dass die Rollensprünge, die Mitarbeiter und Mitarbeiter da hinlegen müssen, zum Beispiel durch die Digitalisierung, immer größer werden und diese ganzen Transformationsprogramme nicht an der fehlenden Technologie oder an der fehlenden Strategie scheitern, sondern daran, dass eben viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach nicht die notwendigen Fähigkeiten, das notwendige Wissen haben, um diese neuen Rollen in der Geschwindigkeit auszufüllen, in der es die Unternehmen brauchen. Und so würde ich sagen, über diese 7 Jahre sind wir dann immer mehr auf dieses Thema Lernen gekommen und dass das eigentlich das ist, wo wir so den größten Hebel sehen, was zu verändern.
Wie kamt ihr auf den Namen Forever Day One?
Ja, das erinnere ich noch ganz gut. Das war auch so eine Brainstorming-Session bei mir damals im Schlafzimmer. Die das mal gesehen haben, also das war so die absolute Freakshow. Also wenn bei uns irgendwie eine Party in der WG war, kam meine Mitbewohnerin immer irgendwie vorbei und meinten so, und hier wohnt so der Freak. Und dann durften alle mal mein Zimmer sehen. Alle Wände waren voll mit Post-its und irgendwie so Whiteboard-Folie. Und genau, an einer dieser Folien hatten wir so ein Brainstorming zu den Namen und sind bei dem auch hängen geblieben, Forever Day One. Warum? Weil wir eben damals schon gesagt haben, naja, die Zukunft der menschlichen Arbeit, die wird sich immer schneller verändern und gefühlt wird für uns Menschen Arbeit immer mehr zum ersten Arbeitstag. Also ne, neuer Arbeitstag wird sich immer mehr anfühlen wie der erste Arbeitstag, wo wir mit neuen Aufgaben, neuen Projekten, neuen Werkzeugen, neuen Kollegen konfrontiert sind. Und daher kam dann eben dieses Forever Day One. Ja, die Zukunft der Arbeit wird heißen, jeden ja, neuen Arbeitstag Stück weit wie den ersten zu erleben. Und die spannende Frage für uns war, wie bereiten wir Menschen darauf vor?
Hm. Mir gefällt der Name sehr gut, weil dahinter steckt ja eigentlich auch eine Mentalität, dass wir uns nicht mehr auf alte Rezepte verlassen, sondern eigentlich auch iterativ Stück für Stück, Schritt für Schritt weitergehen, nach vorne schauen, Dinge ausprobieren und experimentieren. Vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen mit in eure Story. Mhm. Seitdem ist ja schon ein bisschen was passiert. Ihr habt mittlerweile große Unternehmen beraten, wie unter anderem Porsche, habt auch einen Preis gewonnen. Was waren so eure Learnings in eurer Journey?
Also ich würde jetzt mal so auf der inhaltlichen Ebene anfangen, unternehmerisch. Die Liste ist sehr lang, was wir in diesen 7 Jahren so gelernt haben. Ich glaube, auf der inhaltlichen Seite haben wir einfach, wie ich eben schon angefangen habe, so zu skizzieren, gelernt, dass Lernen einfach einen neuen Stellenwert bekommt. Sei es eben in diesen innovativen Schulen, die wir damals gesehen haben, wo das anfing, wo wir ein sehr anderes Lernen erleben durften im Vergleich zu den Schulen, auf denen wir mal waren. Und auch in diesen großen Unternehmen, wo eben ja, so diese Transformationen doch am Ende daran gescheitert sind, dass eben man nicht schnell genug gelernt hat oder viele Leute auch gar keine Lust darauf hatten oder nicht die Offenheit hatten oder nicht die richtigen Rahmenbedingungen bekommen hatten, sich selbst weiterzuentwickeln, in diese neuen Rollen reinzuwachsen, in diese neuen Themen reinzuwachsen. Also ich glaube, dass diese Rolle von dem Thema Lernen sich so verändert, ich glaube, das ist was wir über die letzten 7 Jahre gemerkt haben. Also ist überspitzt gesagt, von einem Thema, was früher so besseres soziales Engagement war von Unternehmen.
Ein totales Nischenthema war das ja.
Genau, also zu einem Thema heute, wo man echt sagen kann, hey, das ist so mittlerweile wirklich in vielen Unternehmen die Voraussetzung eigentlich dafür, dass die Strategie fliegt, dass die strategischen Ambitionen erreicht werden können. Und das ist, glaube ich, schon ein Wandel, der da stattgefunden hat und der sicherlich jetzt gerade in den letzten Jahren durch diese ganze KI-Welle nochmal so beschleunigt wurde. Aber
jetzt gab es die New Work-Welle.
Ja,
die ist aber auch schon gefühlt ein bisschen abgeebbt, oder?
Wie ja, weil, also ja, ich glaube halt, weil wie das ja häufig bei so Themen ist, ich meine, Design Thinking ist auch ein schönes Beispiel dafür. Ja. Also das sind so Säue, die dann durchs Dorf getrieben werden und dann hat es jeder mal gemacht und dann kann man einen Haken dahinter setzen und
hat
so
auch
einfach
mit den Medien
aber
zu tun,
nicht.
Ne? Wie ja. die Medien das so hochleben lassen und dann aber auch schnell wieder fallen lassen.
Voll.
Erst suchen sie die Story, dann suchen sie die Story, ne?
Voll. Und das Schöne ist halt jetzt, glaube ich, in den letzten 7 Jahren, dass wir so ein bisschen davon auch, glaube ich, profitieren konnten, dass dieses Lernthema immer mehr so an Wichtigkeit, an Priorität auch so in den Vorstandsetagen gewonnen hat. Nicht jetzt zuletzt auch durch diese KI-Welle, sondern auch dadurch, dass natürlich auch der Fachkräftemangel, die demografische Situation dazu geführt hat, dass immer mehr so Unternehmen realisiert haben, dieser Modus von früher, wir haben jetzt hier eine Aufgabe, aber nicht die passende Person dafür. Naja, dann stellen wir halt eine neue Person ein und holen uns die einfach frisch vom Markt, dass das einfach immer weniger funktioniert hat. Also A, weil es die Leute durch die Demografie immer weniger und auch nicht in der Quantität gab und B, weil man vielleicht teilweise auch nicht mehr in der wirtschaftlichen Situation war, wo man einfach unendlich viele neue Leute einstellen konnte, sodass die Unternehmen einfach gezwungen waren, ein Stück weit mehr aus und mit den Leuten zu machen, die da waren. Und da spielte halt auf einmal dieses Thema Lernen und Entwicklung eine immer größere Rolle und da passte natürlich das ganze Wissen, was wir da aufgebaut hatten, die Erfahrung, die wir gesammelt hatten, super rein.
Hm. Ihr seid jetzt roundabout 30 Leute, hast du gesagt. Kannst du uns mal mitnehmen in Forever Day One im März 2025? Wie sieht eure Arbeit aus?
Mhm. Ich glaube, unsere Arbeit im besten Fall beginnt immer erstmal da, so eine Art wünschenswerte Zukunft zum Thema Lernen oder Entwicklung zu zeichnen mit Unternehmen. Und das beginnt eben in der Unternehmensstrategie. Also wir beschäftigen uns häufig als ersten Schritt wirklich mit Unternehmen, mit dieser grundsätzlichen Frage, welche Rolle spielt Lernen an eurem Geschäftsmodell? Welche Rolle spielt das Thema Entwicklung mit Blick auf eure strategischen Ambitionen? Und das ist schon mal ein erster wichtiger Schritt, der in vielen Unternehmen gar nicht so gegeben ist, weil das Thema Lernen immer erstmal so ein bisschen von hinten gedacht wird. Also so diese
Weiterbildung.
Ja, wir machen mal eine Lernbedarfsanalyse, dann fragen wir mal alle Bereiche, was gelernt werden soll. Da kommt dann häufig so nach dem Prinzip Garbage in, Garbage out irgendwie, ja, sehr high level irgendwelche Antworten, die aber nicht wirklich durchdacht sind. Und dementsprechend ist halt dann auch das Angebot nicht häufig durchdacht, sondern sehr oberflächlich. Und das heißt, wir versuchen immer erstmal so diese Grundlage zu legen und sprechen dafür dann häufig mit, ja, Vorständen, Leuten, die einen strategischen Weitblick in diesen Unternehmen haben, um wirklich zu verstehen, wohin entwickelt sich das Unternehmen, was ist so diese Transformationsgeschichte, die das Unternehmen schreiben will und welchen Unterschied kann darin dieses Thema Lernen oder Entwicklung machen. Also das heißt, es ist erstmal so ein wirklich strategisches Fundament, was wir mit den Personalvorständen, den L&D-Verantwortlichen gemeinsam legen, um darauf dann basierend rückwärts zu planen, back zu casten und zu sagen, und was sind jetzt die Schritte dorthin? Und da gibt's dann eine Reihe an Antworten. Eine zum Beispiel ist, hey, wir müssen es schaffen, dass Leute viel mehr eigenverantwortlich lernen und aus diesem Modus rauskommen, darauf zu warten, dass ihnen jemand sagt, dass sie als nächstes Training machen sollen. Das reicht einfach nicht mehr von der Geschwindigkeit und es war überhaupt vielleicht eine schräge Idee zu glauben, dass wir das zentralseitig jetzt mit so einem zentralen Curriculum für alle vorsagen können.
Ja, als ob man es verordnet, ne?
Genau, sondern wir müssen dahin kommen, dass sie das selbst wollen und dafür müssen wir die Barrieren senken, wir müssen es zugänglicher machen, wir müssen aber auch an wirklich so diesem Mindset arbeiten, der Leute irgendwie sich selbst weiterbilden zu wollen, überhaupt an sich zu glauben, auch dass sie das können, ihre Lernfähigkeit trainieren. Also wenn wir in unseren Programmen teilweise Leute fragen, wie sie lernen, dann sagen die Texte markieren. Und da sind wir wieder bei dem Erinnern von früher aus der Schule. Aber ja, das ist, glaube ich, nicht der beste Weg, in einem Arbeitsalltag zu lernen und auch nicht der beste Weg, sich so Kompetenzen, wie sie dann in diesen Future Skill Reports rauf und runter stehen, zu trainieren. Und das ist so ein bisschen der zweite Teil. Also wirklich, dass wir sehr außergewöhnliche so Lernerfahrungen bauen können und Erfahrungen, sagt es schon, die eben Lernen zu einem Erlebnis machen, Führungskräfte, Mitarbeitende in einem Rollenwechsel.
Oder wir schicken sie mal in Silicon Valley. So hat man es ja auch in den 2010ern gern gemacht.
Ja, voll. Also so hat man es auch gemacht, aber ja, auch damals schon, glaube ich, vordergründig mit dem, wir gucken uns mal an, was das Silicon Valley macht und hintergründig mit dem, wir öffnen unsere Führungskräfte für Veränderungen. Was, ne? Also ich glaube, dass diese ganzen Journeys eigentlich am Ende...
Das waren halt so oft einen, so Touristengeschichten, ne?
Genau. Und die, sage ich mal, Besseren haben sich als solche verstanden, die eigentlich vor allem so einen Veränderungsprozess, also Raum für einen Veränderungsprozess der handelnden Personen schaffen. Und nicht als eine Reise, wo man jetzt auf der Reise besonders viel Neues lernt. Ich glaube, die meisten, die sich da auf die Reise gemacht haben, die wussten das schon, was sie da gesehen haben, sondern es ist vor allem den Leuten, also diesen Raum, die Zeit, den Kontextwechsel zu geben, um an sich selbst zu erkennen, wo man vielleicht auch manchmal auf der Bremse zu sehr steht für Veränderungen, wo man sich selbst vielleicht auch mehr öffnen muss, und dafür auch so eine Begeisterung zu entfachen.
Ja, Learning Journeys sind natürlich eine schöne Möglichkeit, mal aus der eigenen Welt rauszukommen und was anderes zu sehen, sich inspirieren zu lassen. Aber es würde eben auch dazu gehören, dass man sich dann hinsetzt und mal schaut, was machen wir damit, ne? Und das fällt, glaube ich, schnell runter.
Ja. Ja, genau. Und ich glaube, das ist, also, ne, das, wo, glaube ich, bei uns in den letzten Jahren viel Wissen reingeflossen ist. Also was sind so Gestaltungsprinzipien für gute Lernerfahrungen? Also wie schaffen wir es, dass die Leute emotional zum Beispiel erreichen, weil das natürlich einen viel größeren Wert schafft, sich daran zu erinnern, und wie schaffen wir es, Leute ins Tun zu bringen? Wie kommen wir raus aus diesen so Kinosaalveranstaltungen, wo vorne irgendwie ein Keynote-Speaker es erzählt? Und wie bringen wir die Leute wirklich ins Tun, um selbst die Erfahrung zu machen, selbst so Verantwortung auch zu übernehmen für ihre Entwicklung? Und genau, das ist so das, was uns ausmacht. Auf der einen Seite, glaube ich, ja, so Personalvorständen, L&D-Teams helfen zu verstehen, wie schaffen wir es, diese neue Rolle von Lernen bei uns im Unternehmen wirklich zu gestalten und auszuschöpfen. Und das fängt bei der Unternehmensstrategie an und hört dann aber auch daran auf, wirklich neue Wege, mutige Wege in Sachen Personalentwicklung zu gehen, bestimmte Dinge auch einfach sein zu lassen, zu streichen. Und auf der anderen Seite dann aber auch da, wo man Leuten dann mit diesem Neuen, also sie in Berührung bringt, das muss sich dann auch anders anfühlen. Und das muss sich dann halt auch nach einem anderen Lernen anfühlen. Da bin ich wieder bei Mathilda und ihrer Frage. Also da muss dann Lernen Spaß machen. Da muss Lernen dann eben zu einem Erlebnis werden, was weitergeht als halt das, was man früher im Vorlesungssaal oder in der Werkstatt, in der Ausbildung so hatte. Wo alle im Akkord irgendwie so dieses One-Size-Fits-All, alle machen das Gleiche. Nein, da muss auch so Lernen sich ein Unternehmen, glaube ich, verändern, wenn man damit ja wirklich auch mehr erreichen will.
Ihr habt ja diesen HR Excellence Award gewonnen, ne? 2022 war das, glaube ich. Wofür habt ihr den denn bekommen? Vielleicht kannst du uns mal so in ein Projekt mit reinnehmen.
Gerne. Ja, das Projekt hat ziemlich genau vor 5 Jahren mit Porsche gestartet. 2020 war ein Jahr, in dem Porsche eine neue strategische Leitidee entwickelt hat mit der Porsche Strategie 2030. Und damals haben wir eben mit dem Personalentwicklungsteam oder Learning Team auch von Porsche enger zusammengearbeitet und haben damals eben schon erkannt, okay, Lernen verändert sich oder muss sich verändern und vor allem muss Lernen als eben diese strategische Voraussetzung verstanden werden, integriert in die Unternehmensstrategie und nicht eben als irgendwie so ein Unterthema, genau. Und damals haben wir genau dieses Zielbild entwickelt, nämlich welche Rolle spielt denn jetzt sozusagen rückblickend das Thema Lernen auf diese Transformationsgeschichte und dieser Transformationsgeschichte, und haben dann dazu eine Erzählung geschrieben, also eine Geschichte, Narrativ. Also wir haben so eine Art Brand-1-Artikel gefaked aus dem Jahr 2025, also damals sozusagen 2020 in 5 Jahre Zukunft gesprochen, und haben darin dieses Thema Lernen irgendwie wünschenswert gemacht, Begeisterung dafür wecken können, haben das dann in die Hauspost der Vorstände eingeklebt, die haben das dann gelesen, dann hatten wir einen Workshop mit denen. Und ich glaube, das war ein sehr anderer Ansatz, weil sie das Thema Lernen immer nur kennen aus der Mitarbeiterbefragung, wo dann irgendwie der Wert schlecht ist. Und so war es auf einmal so dieses, hey, ist das nicht auch was, womit ihr euch identifiziert, wenn in 5 Jahren wir bei Porsche eine lernende Organisation sind und Lernen eben voll integriert in unseren Alltag ist und Menschen hier über sich hinauswachsen und das auch die Formel ist, hinter der dann auch der ganze Erfolg Stück weit steht, weil Porsche auch damals natürlich einen großen Shift Richtung Elektromobilität vor sich hatte und auch damals die Erkenntnis hatte, wie vorhin auch gesagt, dass das nur gelingt mit der bestehenden Mannschaft. Also Umbau statt Aufbau, und das bedeutet halt, die Leute müssen echt lernen und immer größere Distanzen in ihrer Karriere so hinlegen. Und genau, und damals haben wir dann dieses Zielbild entwickelt, haben Formate dazu entwickelt, zum Beispiel das Online Learning Lab, was so ein Format war, was sehr anders funktioniert hat als die bisherigen Trainingsangebote, weil wir in diesem Format nicht ein konkretes Training zum Beispiel zur Elektromobilität durchgeführt haben, sondern einen Raum geschaffen haben, auch physisch mit den Learning Labs bei Porsche vor Ort, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleitet wurden, darin für sich mir überhaupt rauszufinden, was ist denn mein größter Lernbedarf gerade und was für Lernpräferenzen habe ich eigentlich und was ist für mich die beste Lernstrategie, wie ich jetzt hier wirklich vorankomme und wie baue ich mir jetzt eigentlich in meinem Alltag, in dem ich eigentlich gar keine Zeit zum Lernen habe, darin Gewohnheiten, Routinen auf, sodass ich da wirklich vorankomme. Also das heißt, es war ein Format, in dem eben dieses eigenverantwortliche Lernen in dem Sinne trainiert wurde, aber halt an konkreten Praxis-Lernprojekten, die große Vielfalt von Porsche auch in dem Sinne abgebildet haben. Also von Leuten, die lernen wollten, wie sie Feedbackgespräche führen, bis zu Leuten, die nächste Cloud-Software-Sprache lernen wollten.
Ja.
Und das war ein großer Wandel für Porsche, weil auf einmal eben ja Learning und Learning und Development in dieser begleitenden Rolle ist, nicht mehr in der trainierenden Rolle, nicht mehr so der Gatekeeper war, der entschieden hat, wer welches Wissen sich wann wo eignet, wo aneignet, sondern eben ja dieser Partner ist der Leute, der ihnen hilft, besser darin zu werden, sich zu entwickeln, besser darin zu werden, Neues zu lernen und dabei gleichzeitig so Themen wie Growth Mindset, Lernfähigkeit, Selbstführung zu trainieren, die halt so Metaskills sind, aber halt auch die Voraussetzung dafür, dass dieses eigenverantwortliche Lernen gelingt.
Über das Thema Growth Mindset hast du ja neulich auch bei Google gesprochen, hast du ja auf LinkedIn drüber gesprochen. Was hast du denen dann erklärt, was sie noch nicht wussten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das habe ich mich auch gefragt, als ich da aufgeschlagen bin oder angefragt wurde von Google. Ja, sie haben ja auch erzählt bei dem ersten Gespräch, dass sie sogar Growth Mindset als Einstellungskriterium haben, also danach wirklich Leute auch auswählen. Und dann, ja, bin ich halt auch dahin und habe auch so angefangen, dass ich so sagte, naja, was soll ich euch jetzt Neues erzählen? Ihr müsstet das doch eigentlich alle schon haben. Und dann ging es eigentlich vor allem darum, in dem Vortrag, dass es halt also häufig missverstanden wird an dem Konzept, dass man halt glaubt, entweder man hat ein Growth Mindset oder man hat eben keins.
Fixed Mindset
ist genau, das andere, ist das Gegenteil. Aber tatsächlich ist es so, dass man das eigentlich mit jeder Situation neu entscheidet, mit jedem Meeting, in dem ich teilnehme, jedem Kundentreffen. Also muss ich mich eigentlich bewusst dafür entscheiden, mit welcher Haltung ich da eigentlich reingehe und gehe ich da rein mit der Haltung, dass ja meine Eigenschaften, meine Fähigkeiten ein Stück weit begrenzt sind auf das, wie ich eben bin, wer ich bin oder glaube ich eben und gehe mit der Haltung rein, dass ich eigentlich alles lernen kann und dass es einfach immer nur eine Frage von Einsatz ist. Also kurz gesagt, geht es darum, gut zu sein, geht es darum, sich zu beweisen oder geht es darum, eigentlich jeden Tag ein Stück weit besser zu werden und das macht viel mit einem, auch wie man sich dann in so einem Meeting zum Beispiel verhält, wenn jemand auf einmal mehr weiß als man selbst, fühlt man sich dann schlecht und versteckt sich oder fühlt man sich davon angezogen und sagt, hey cool, können wir nach dem Meeting mal sprechen, vielleicht kann ich da was von dir lernen.
Ich erinnere mich noch so an, keine Ahnung, vor 20 Jahren, da gab es öfter so Artikel in keine Ahnung, Management-Magazin, Wirtschaftsmagazin, so nach dem Motto, be the smartest guy in the room oder sowas, als ob genau das so das Erstrebenswerte ist. Und heute sagen wir eigentlich, schau, dass du dein Wissen teilst, dass du von anderen lernst, da hat sich offensichtlich viel getan.
Ja.
Und auch zu sagen, ich bin ja eh nie am Ende, ne? Es geht ja immer weiter und die Welt dreht sich ja gefühlt immer schneller, alleine wenn wir Richtung Technologie kommen,
ja.
Worüber ich auch gerne nochmal mit dir sprechen wollen würde. Wie verändert denn Technologie und sicherlich müssen wir dann auch über KI sprechen, das Lernen?
Ich glaube, dass auf der einen Seite KI Riesenmöglichkeiten, Potenziale für Lernen so mit sich bringt. Also, aber es sich lohnt, da differenzierter drauf zu schauen. Wenn man jetzt so den sag ich mal so, Vordenkern in dem ganzen Kontext KI und Lernen folgt, dann sehen die natürlich eine Zukunft, wo jeder Mensch quasi so seinen eigenen persönlichen Lehrer hat. Ne? Also sie referieren da gerne so auf die alten Griechen, wo quasi dann so die Privilegiertesten, die Kinder der Könige, dann so diesen Sokrates als persönlichen Tutor oder Lehrer hatten. Und das sehen viele als Potenzial in KI, dass da eben dass
jeder seinen Agenten hat.
Genau, jeder seinen persönlichen Lerncoach hat, der eben einen eben erinnert, der einem hilft herauszufinden, wie man am besten jetzt den nächsten Schritt geht, sich ein Thema anzueignen.
Wobei es natürlich auch immer in Anführungszeichen eine Gefahr ist, weil man sich natürlich schnell drauf verlässt und dann auch Dinge verlernen kann. Also wir sehen das bei, ne, Google Maps, ja. Orientierung, ja. Die kann schnell mal drunter leiden, wenn man sich nur noch damit bewegt, ne?
Genau, und deswegen meinte ich ja auch eben, also man muss es so ein bisschen differenzierter betrachten. Also ich glaube, dass ich unterscheide da mal so zwischen dem Fachwissen oder wenn es darum geht, sich Wissen anzueignen und dem Aufbau wirklich von Kompetenzen. Ne? Mhm. Also, und ich glaube schon, dass KI einem helfen kann, noch für sich personalisierter, effizienter sich Wissen anzueignen, auf jeden Fall.
Man muss halt gute Fragen stellen auch, ne?
Genau, man muss gute Fragen stellen. Wo es aber für mich heute noch an Grenzen kommt, ist eben in diesem Kompetenzaufbau. Also das heißt, Kompetenzen sind für mich so Sachen wie Probleme lösen. Wir hatten es vorhin, im Team zusammenzuarbeiten, kritisch zu denken, Durchhaltevermögen zu entwickeln. Und das sind eben Dinge, die lernt man, glaube ich, nur durchs Tun, durchs Ausprobieren, durchs Anwenden. Und ich glaube, das ist so was, wo KI noch an Grenzen kommt. Es gibt jetzt so erste Tools, die zum Beispiel Führungskräfte mit Video analysieren, wenn sie ein Feedback-Gespräch quasi trainieren und dann darauf basierend Feedback geben, oder man hält eine Präsentation vor einer Kamera und die gibt einem dann Feedback darauf. Ja, also die versuchen so ein bisschen in diesen Skill oder in diesen Kompetenzbereich natürlich jetzt auch vorzudringen, aber trotzdem glaube ich, dass das noch etwas ist, was viel besser funktioniert im wahren Leben, an echten Projekten, mit echten Kollegen. Und davon gibt's ja genug Themen an sich. Ich glaube, da ist halt nur die Herausforderung, im Arbeitsalltag dann auch den richtigen Rahmen für zu schaffen. Also das heißt, es braucht Führungskräfte, die dafür Raum geben und sagen, hey, von den 10 Projekten, die jetzt hier auf dem Tisch liegen, sind das 2 Projekte, wo wir bewusst Neues ausprobieren, wo es okay ist, wenn wir nicht direkt beim ersten Mal abliefern, sondern wo es vielleicht auch okay ist, 2 oder 3 Extra-Runden zu drehen, weil wir da neue Werkzeuge benutzen, weil wir da irgendwie neue Methoden anwenden, ist das okay. Also so den Raum dafür schaffen, die psychologische Sicherheit dafür zu schaffen, das nur als einen Faktor. Aber das ist, glaube ich, das Lernen, was aus meiner Sicht auch den Unterschied machen wird, weil diese Kompetenzen es ja sind, die in der Wertschöpfung auch gerade hier an so einem Wirtschaftsstandort wie Deutschland den so added value bringen, und nicht einfach nur die Effizienz oder nicht einfach nur das Abarbeiten. Das sieht man in so vielen Unternehmen auch, mit denen wir gerade arbeiten.
Und dann gibt's natürlich auch noch diese Science-Fiction-Geschichten, wobei es ja gar nicht mehr so weit weg ist. Also wir denken an Startups wie Neuralink heißt es, glaube ich, ne, von Elon Musk. Ja. Es gibt auch noch weitere, die einfach auch den Menschen mit der Maschine verbinden. Mhm. Da könnte man sich ja vorstellen, irgendwann, wer weiß wann, vielleicht dauert es ja auch gar nicht mehr so lange, vielleicht legt man sich ja irgendwann auch so Wissen runter, ne?
Ja. Ja, also,
wer weiß.
Das kann man vielleicht alles mal machen, aber ich glaube, das eine ist halt so ein bisschen das Wissen, ja, so zugänglich zu haben, und das andere ist aber dieses Anwenden, also von Wissen mit eben bestimmten Kompetenzen und eben die alleine, also alleine das Wissen, glaube ich, bringt mir dann in dem Sinne auch nicht so
mehr
viel.
Wir müssen auch nicht mehr alles wissen eigentlich, genau, ne? Weil wir haben ja unseren Agenten dann, den haben wir jetzt schon,
ja.
Aber das sagt ja auch der liebe Raphael Gilgen, schöne Grüße, hat uns ja übrigens auch zusammengebracht,
ja,
dass wir eigentlich von der wissensbasierten zu einer skillbasierten Ökonomie auch gerade gehen.
Genau. Und ich glaube, deshalb umso wichtiger ist es halt, dass das Lernen sich in dem Sinne verändert und eben Lernen wirklich praxisbezogener passiert, erfahrungsbasierter passiert, dass es auch den Raum dann gibt, es zu reflektieren, ne, wie haben wir das Problem gelöst, woran sind wir gescheitert. Also das ist das, wo, glaube ich, diese Kompetenzen eben entstehen, die uns Menschen unterscheiden und die, glaube ich, auch unseren Wirtschaftsstandort unterscheiden lassen können, weil sie zu kreativeren Lösungen, zu innovativeren Ansätzen, zu vielleicht schnelleren Lösungen führen. Aber das ist natürlich ein gewisser Widerspruch noch zu dem, was ans Lernen bei den meisten Menschen so bekannt ist aus der Schulzeit, aus der Ausbildung, aus dem Studium, aus ja dem Arbeitsalltag, wo dann halt Lernen dann häufig eher so diese lästige Compliance-Schulung ist, wo ich irgendwie Bildchen angucken muss und dann irgendwie dreimal so richtig klicke.
Nimmst du dir denn noch bewusst Zeit zum Lernen oder sagst du, ich arbeite und lerne ja dann beim Arbeiten?
Nein, ich nehme mir die Zeit. Also und ich glaube, an sich gibt's ja dieses 70-20-10-Modell, also 70% im Arbeitskontext, 20% ist dann nochmal so eine Art informelles Lernen und 10% ist dann so das Training oder so klassisch irgendwie, man macht so ein Weiterbildungsseminar. Und da lag ja immer schon der Schwerpunkt auf diesem 70% auch im Arbeitsalltag, aber das ist kein Selbstläufer. Also sowohl nicht für den Mitarbeitenden, also jetzt in dem Fall ja mich, als auch für die Führungskräfte. Da muss man schon bewusst Zeit sich und den Menschen um sich herum einräumen für Reflexion, für Feedback, für Ausprobieren. Und ich zum Beispiel für mich habe das, dass ich eben ein Coaching habe, wo ich irgendwie alle zwei Wochen mir einfach eine Stunde Zeit schaffe.
Was lernst du denn gerade?
Ach, ich lerne, in Konflikt zum Beispiel zu gehen, mit Mitgründern zum Beispiel. Ich glaube, das würde uns helfen, noch bessere Ideen zu haben, noch bessere Entscheidungen zu treffen. Aber das ist genau so eine Sache, die lerne ich halt nur im Alltag und da lerne ich sie nur, wenn ich mir eben Zeit schaffe, zu reflektieren. Warum bin ich denn da jetzt nicht in Konflikt gegangen? Was hat mich denn davor zurückgehalten? Wie mache ich das überhaupt? Was mache ich denn, wenn ich jetzt in Konflikt gehe und mein Gegenüber darauf gar nicht drauf eingeht? Wie bin ich denn dann weiter konsequent und solche Sachen? Habe ich zum Beispiel für mich gemerkt, lerne ich eben besonders gut, wenn ich zum Beispiel mit einem Coach arbeite, wo ich mir diese Zeit schaffe, das zu reflektieren, Feedback zu bekommen, das vielleicht auch mal durchzuspielen, zu üben in einem Roleplay oder so. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass jeder da für sich seinen eigenen Weg findet. Ich dachte auch mal eine Zeit lang, ich müsste jetzt wie viele auf LinkedIn Influencer irgendwie 10 Bücher im Monat lesen und nochmal 60 irgendwie in Sommerferien, aber so lerne ich gar nicht. Ich habe gemerkt, ich lerne eher durch Ausprobieren, ich treffe dann lieber Leute auf einen Kaffee oder beobachte die.
Welche sind das beste Lerntool?
Ja, und es gibt sogar welche jetzt auch aktuell, das neue Buch Skill Code, was ich sehr empfehlen kann, die wirklich wieder zurück auf diese ganz ursprüngliche Art des Lernens kommen, wo man quasi als so Novize und Meister in so einer Art Co-Existenz gelebt hat, wo eben der Meister Gehilfen brauchte und die Gehilfen vom Meister gelernt haben. Und das zeigt ja auch so dieses Abgucken ist so und anderen zu folgen und andere beobachten und mit anderen lernen ist, glaube ich, ich glaube, das ist auch das, was Raphael immer wieder auch am Ende so als Social Learning, glaube ich, auch so hochhält. Das ist, glaube ich, das, wo wir am meisten lernen. Nur braucht es halt Organisationen, die dafür den Rahmen schaffen, die das unterstützen, weil das sonst im Alltag einfach immer hinten runterfällt.
Was würdest du denn gerne verlernen? Schön, wenn man die Fragen stellen darf.
Ja, also es steht sogar witzigerweise hinter dir an der Wand. Unlearn and relearn. Was würde ich gerne verlernen? Ja, ich glaube, ich würde gerne verlernen, was ich sozusagen unter Lernen so gelernt habe. Also es ist so in dem Sinne, dass ich halt auch in der Schule irgendwie so das Lernen gelernt habe, wo bestimmte Dinge, glaube ich, im Vordergrund standen, die nicht unbedingt meinen Stärken entsprochen haben. Also still zu sitzen, zuzuhören, dann irgendwie, also ich glaube, ich habe noch bis in die 8. Klasse ein Schönschreibheft führen müssen. Also so,
Sonntagsschrift.
Ja, also solche Sachen, ich glaube,
so gesellschaftliche Konventionen, an die hast du dich zu halten, ne? Und das hat man dann nicht hinterfragt.
Ja, oder andersrum, ich habe mir damals, als ich in dieser Schule in San Francisco so stand, gedacht, okay, was wäre denn aus mir geworden, wenn ich auf so einer Schule gewesen wäre? Also was hätte ich dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, erfunden oder, also ja, also ich glaube, so dieses, also ja, also so das Verständnis, dass Lernen einfach lästig ist, dass es eben nicht zu meinen Stärken passt, dass es keinen Spaß macht, dass ich darin nicht gut bin. Ich glaube, das würde ich also gerne noch mehr verlernen oder würde es auch vielen wünschen zu verlernen, weil ich glaube, am Ende wir Menschen einfach viel mehr lernen können, als wir glauben und als wir uns zutrauen. Ich glaube, dazu kommt auch so eine totale Erhöhung oder Überhöhung von Talent, diesem Talentbegriff, der auch am Ende jetzt mittlerweile auch glaube ich, wissenschaftlich bewiesenermaßen einfach nicht diesen großen Stellenwert hat, wie wir immer erstmal glauben, sondern am Ende ist vor allem so diese Motivation, es mit sich was auseinanderzusetzen. Und die steht und fällt total von unserem Umfeld und von Lehrern, von Eltern, von Führungskräften, die es uns eben leichter machen, ja, uns dafür zu motivieren, uns mit etwas noch mehr auseinanderzusetzen oder es uns halt erschweren können. Und ich glaube, in meinem Fall hat mir die Schule das eher erschwert mit dem Lernen.
Wir treffen uns in 5 Jahren nochmal zum Podcast, spätestens. Worüber reden wir?
Ja, ich glaube, wir werden weiterhin über so die Dinge, die wir eben gesprochen haben, sprechen. Also wir werden weiterhin über Lernen sprechen, dass es noch wichtiger geworden ist in unserer Gesellschaft, in der Wertschöpfung, weil sich Jobs noch schneller verändern, weil diese Veränderungswellen mit einer noch höheren Frequenz kommen.
Vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr so diese Jobs, ne? Also es gibt einfach Aufgaben, die unterschiedlich kombiniert werden, wieder zerfallen, neu zusammengesetzt werden. So stelle ich mir das vor. Es wird einfach nicht mehr diese, du hast jetzt diesen Job, sondern es sind halt Rollen und es sind Dinge, die für einen gewissen Zeitraum zu erledigen sind und dann geht es einfach fluid weiter.
Voll. Und also, und um aber so einen Job zu machen, muss ich jeden Tag was Neues lernen. Ne, also, weil eben immer wieder sozusagen neue Komponenten dazukommen und dieses lineare Modell von dem, dass ich einmal am Anfang meiner Karriere irgendwie was lerne und dann den Rest meines Lebens irgendwie, ja, arbeite. Ich glaube, das Modell ist einfach ein Modell, was spätestens dann hoffentlich überholt ist und wo einfach, ja, man erkennt, nee, es ist ein Mosaik. Also es ist, jetzt arbeite ich was, dann lerne ich was, dann habe ich ein Projekt, mit dem ich was Neues lerne. Deshalb läuft es vielleicht langsamer an. Also es ist eher so ein Puzzeln aus Arbeit, aus Lernen, aus irgendwie Erholung. Und deswegen glaube ich, das Thema wird das gleiche bleiben. Wir werden auch immer noch über Zukunftskompetenzen sprechen. Und ich glaube nur, dass es sich ja vielleicht noch weiter so zuspitzen wird, wenn man sich einfach die irre Geschwindigkeit anschaut, in der zum Beispiel KI Arbeit gerade verändert.
Es bleibt spannend.
Ja, das auf jeden Fall.
Es ist viel in Bewegung. Schön, dass du uns heute mal so ein bisschen mit reingenommen hast in deine Story, in eure Company und in die Themen, an denen ihr dran seid. Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, also schaut euch das mal an. Webseite, LinkedIn, schreibst du auch immer wieder drüber, ne?
Ja, genau. Also seit letztem Jahr haben wir jetzt auch ein neues Format, das heißt Good Morning L&D und ist so der Wake-up-Call für alle, die ja sich mit Lernen auseinandersetzen, gerade auch in unternehmerischen Kontexten. Und wir laden dort einfach so die Frontrunner ein, die wir auch kennenlernen durften und auch immer wieder kennenlernen, die eben neue Wege gehen in Sachen Lernen und das Thema einfach auf so ein neues Level heben. Und da lerne ich zum Beispiel auch sehr viel.
Ja, sehr cool. Schön, dass ich heute bei euch zu Gast sein durfte. Gibt es noch was, was du abschließend mit der Hörerschaft teilen möchtest, was dir wichtig ist?
Also ich glaube, was ich selbst letztes Jahr sehr stark lernen durfte und was mich seitdem einfach sehr beschäftigt, ist diese Erkenntnis, dass eben viele Unternehmen, in denen wir so jeden Tag arbeiten, einfach aus einer Zeit stammen, in der Unternehmen eine wahnsinnig hohe so Planbarkeit hatten. Also so die Siemens dieser Welt, die wussten, in 10 Jahren wird das nächste Kraftwerk in Ägypten gebaut und so konnten sie halt Pläne machen, konnten diese entsprechend umsetzen und kontrollieren. Und das hat natürlich auch sehr unser Verständnis von Lernen und von Entwicklung geprägt. Aber heute sagen all diese Unternehmen, Siemens, Bosch bis zu einem Trumpf, wir können maximal noch 2 Jahre planen. Und ich glaube, das ist spannend, weil das eben auch unser gesamtes Verständnis von Karriere, von Entwicklung, von Lernen einfach sehr auf den Kopf stellt. Von etwas, was eben nicht mehr so zentral, planerisch etc. abläuft, sondern was eigentlich nur funktionieren kann, auch in der Geschwindigkeit, in der sich die Themen drehen, wenn jeder dafür mehr Eigenverantwortung übernimmt. Und ich glaube, das ist was, was ich spannend finde und wo ich hoffe, dass noch mehr Leute irgendwie das auch für sich so erkennen, dass da eine Riesenchance auch drin liegt, so Gestalter seiner eigenen so Entwicklung noch mehr zu werden und nicht darauf zu warten, dass irgendwie jemand zu einem kommt und wie in der Schule der Lehrer sagt, was man als nächstes lernen soll oder der Chef einem sagt, was man als nächstes lernen soll, sondern man wirklich dafür selbst so die Verantwortung übernimmt. Ich glaube, das ist einfach eine super spannende Entwicklung. Und je mehr Unternehmen ich treffe, mit je mehr Unternehmen ich spreche, ist das so ein roter Faden, den ich erkenne und der einfach dieses ganze Thema gerade sehr verändert und auf den Kopf stellt.
Super. Vielen, vielen Dank. Weiterhin euch und dir alles Gute. Bleibt gesund und hoffentlich bis bald.
Ja, vielen Dank, Gabriel, für deinen Besuch. Immer herzlich willkommen, wenn du in Berlin bist. Es hat sehr Spaß gemacht.
Alles klar. Mach's gut. Danke dir. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Moritz Ettel. Alle Links wie immer in den Shownotes, also Website, LinkedIn von Moritz und Forever Day One. Und natürlich auch meine Webseite gabrielrath.com. Surft gerne mal vorbei
und schaut euch an, was ich noch sonst so tue. Es gibt natürlich Infos zum Podcast selbst und auch die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Ihr könnt mir schreiben, wie ihr das Ganze findet. Ihr könnt auch als Podcast-Partner und Sponsor hier an Bord kommen. Da gibt es ein schönes Pitch-Deck mit allen Zahlen, Daten, Fakten. Kann ich euch gerne rüberschicken. Und wir überlegen uns, wie wir diesen Podcast größer machen und eure Story da drin erzählen. Und dann findet ihr auf meiner Website auch noch meine weiteren Aktivitäten. Also ich bin als Keynote-Speaker unterwegs zum Thema Future of Work. Ich bin als Moderator unterwegs. Ihr könnt mich buchen für eure Veranstaltungen, für Workshops, aber auch für größere Geschichten. All das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich helfe euch auch gerne, euren Podcast zu starten oder zu vermarkten. All das, was ich hier in den letzten 6 Jahren gelernt habe, teile ich gerne. Kommt gerne auf mich zu. Und lasst mal von euch hören. Ich freue mich auf jeden Fall immer über Nachrichten. Und jetzt sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann geht in eure Podcast-App und verteilt ein paar Sterne. Das könnt ihr sehr, sehr einfach tun bei Spotify oder Apple Podcasts. 5 Sterne wären wirklich prima. Lasst ein Abo da und sagt's gern weiter. Ich danke euch und wir hören uns dann in der nächsten Woche schon wieder. Am Dienstag geht's weiter mit einem sehr innovativen Kopf. Und macht euch schon mal auf was gefasst. Bis dahin, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.